Bürgergeldempfänger wissen nach diesen Jahren Debatte, wie die Gesellschaft über sie denkt. Also ich glaube, man kann sie nicht mehr demütigen. Was man aber machen kann, ist normal Beschäftigten, die zur Tarifauseinandersetzung gehen müssten, weil man im Reallohnverlust hat oder die sich in den nächsten Jahren eigentlich dagegen wehren müssen, dass ihre Arbeitszeit unverhältnismäßig verlängert wird, es sei denn, sie sind genug demotiviert oder demoralisiert, um das zu tun. Die Bundesregierung, die schert sich ja nicht darum, ein paar Millionen Euro bei ein paar Bürgergeldempfängern einzusparen. Das ist Peanuts.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin und ja, ihr wisst es, Host etc. pp. Ja, sehr aufregender und auch besorgniserregender Tag heute. Wir sind alle aufgestanden und haben als erstes wahrscheinlich die Nachricht gelesen, dass Israel einen sogenannten Präventativschlag gegen den Iran ausgeführt hat in der Nacht, der natürlich nicht nur völkerrechtlich gesehen illegal ist, aber auch die Gefahr eines größeren Krieges in der Region nochmal erhöht und ausweitet. Davor haben wir sicherlich alle Angst und wir werden in der Zukunft auch nochmal darüber oder weiter darüber sprechen. Da wir aber in den letzten Folgen immer über die Außenpolitik gesprochen haben, richten wir uns diesmal die Augen wieder auf die Lage zu Hause. Und zwar, wir wollen heute darüber sprechen, dass unsere neue Bundesregierung jetzt unter anderen Vorhaben, wie zum Beispiel milliardenschwere Steuererleichterungen fürs Kapital, auch versucht, an das Bürgergeld zu feilen, das erst vor wenigen Jahren von der damals von der SPD geleiteten Bundesregierung eingeführt wurde. Es hieß damals, Hartz IV wird abgeschafft, aber Kanzler Merz war mit diesem Reform wohl nicht so glücklich und möchte jetzt das Bürgergeld wieder so auseinandernehmen, dass man im Kern sagen könnte, wir gehen zurück zu Hartz IV. Das ist zumindest das Argument von meinem Gast heute. Wir sprechen gleich mit Sarah Lee Heinrich. Ihr werdet sie kennen aus dem Podcast, aber auch aus der Politik. Sarah Lee hat gestern bei uns einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Die neue Grundverunsicherung, wo sie sich die geplanten Reformen von Arbeitsministerin Bärbel Baas anschaut und argumentiert, es soll darum gehen, zum einen vielleicht hier und da ein bisschen Geld zu sparen, aber eigentlich ist es wirklich ein Angriff auf die gesamte Arbeiterklasse und ein Versuch im Vorfeld von noch schärferen Angriffen auf unseren Lebensstandard, die Arbeiterklasse einzuschüchtern und den Widerstand zu dämpfen. Wir werden gleich mit Sarah Lee über ihre These und auch insgesamt über das politische Agenda der neuen Bundesregierung sprechen. Davor, wie immer, die sanfte Erinnerung meinerseits, dass dieser Podcast finanziert wird von Jacobin Magazine. Und wenn du ihn magst und möchtest, dass wir weitermachen, bitte überleg dir nicht, ob du ein Abo bei uns bestellst. Das kann man machen unter www.jacobin.de. Gut, das war's und bis gleich mit Sarah. Hi Sarah Lee und willkommen zurück bei Jacobin Weekly. Schön, dich wieder als Gast zu begrüßen.
Danke für die Einladung.
So, man könnte jetzt eigentlich über viel sprechen, wie der neue Krieg, der gerade auszubrechen scheint, aber wir wollen uns eigentlich mal die Innenpolitik wieder vornehmen. Also lass uns, so schwer es mir manchmal fällt, doch in Deutschland bleiben. Wir wollen heute eigentlich über die Sozialpolitik von Friedrich Merz sprechen, beziehungsweise vor allem der jetzt geplante Angriff auf das neu eingeführte Bürgergeld, also relativ neu eingeführte Bürgergeld. Ich würde aber gerne am Anfang einen Schritt zurücknehmen. Friedrich Merz ist jetzt seit knapp 5 Wochen Bundeskanzler in einer großen Koalition mit der SPD, wo sie sich jetzt mehr oder weniger dazu gezwungen sieht, die kleinen Reformchen, also positiven Reformchen, die sie in der letzten Regierung durchgesetzt haben, wieder zurückzudrehen. Wie würdest du insgesamt auf die jetzige Regierungskonstellation blicken? Ist die SPD quasi zurück zu ihrer alten Rolle gekehrt, die sie auch 20 Jahre lang gefüllt unter Angela Merkel ausgeführt hat? Oder können sie wirklich einen Unterschied machen und vielleicht das Schlimmste verhindern hier und da?
Also für mich als jemand, der die Ampel sehr intensiv wahrgenommen hat, nehme ich quasi nicht nur den Vergleich davon war, ist die SPD so wie früher, sondern auch, wie ist die SPD im Verhältnis zu der Ampel? Und in der Ampel ist sie ja manchmal und gerade eigentlich auch in den sozialpolitischen Fragen sogar noch mal mehr als Verhinderer aufgetreten als die Grünen in diesen Auseinandersetzungen und als Bremser und als auch so ein konservativer Part neben der FDP. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt bei dieser großen Koalition erstmal das Gefühl, es geht wieder back to normal. Es behauptet auch niemand, dass er großartig was anderes als so durchschnittliche Politik für Deutschland machen möchte. Es gibt auch keine großen Raufereien mehr darüber, dass große Vorschläge gemacht werden, die dann wieder eingeholt werden müssen. Also ich fand es total interessant, als Bärbel Baas nochmal Kommentare dazu gemacht hat, was ihr beim Bürgergeld besonders wichtig ist. Da wurde Thomas Frei, der Bundeskanzleramts, wie heißt es? Als Person, die das Bundeskanzleramt repräsentiert, dazu befragt. Und er war so, ja, also sie kann da schon auch ihre Meinung zu haben. Das ist doch voll fair. Sie ist ja auch in einer anderen Partei. Wir werden uns sowieso einigen. Man stelle sich das Ganze mal während der Ampel vor. Da hätten sich alle direkt öffentlich darüber zerstritten. Aber das, was ich glaube, was man daran sieht, die sind sich schon sehr klar, dass die sich jetzt intern auf so ungefähre Programme einigen werden und dass man daran nicht mehr groß rumziehen wird. Und die CDU erwartet von der SPD auch nicht eine großartige, wirklich spürbare Opposition innerhalb der Ampel, wie manchmal die FDP oder die Grünen eine Opposition innerhalb der Ampel dargestellt haben. Ja, deswegen glaube ich, es wird einfach normal Business einer deutschen Regierung sein. Ich finde es total interessant, wie still diese Regierung läuft, gerade auch nach den letzten 3 Jahren Ampeltrubel, und habe das Gefühl, es ist einfach ein bisschen back to normal.
Wie hast du das gerade beschrieben? Deutsche Politik für Deutschland? Nee, normale
So
Politik?
normal,
Naja, jedenfalls.
normale Politik für Deutschland. Einfach so,
Ja, ist
was ist so
vielleicht
das
eine.
durchschnittliche Interesse für Deutschland? Und wir reden jetzt zwar nicht über die außenpolitischen Sachen, aber da ist ja eigentlich eher, also ich glaube, dass die Herausforderung der Großen Koalition ja auch sehr doll ist, dass man gar nicht so richtig weiß, was das jetzt gerade eigentlich bedeuten soll in sich außenpolitisch ändernden Zeiten, außer dass man irgendwie beim Wettbewerb mit dabei sein muss. Aber es ist jetzt nicht so, sie sind nicht der, also Main Character der internationalen Bühne, sondern jetzt gerade so eher so ein bisschen verwirrt, nicht mehr an der USA hängen zu können und sich zu fragen, was heißt das jetzt, eine eigenständige Rolle zu haben. Und ich finde das aber deswegen interessant, weil ich mir so auch ein bisschen erkläre, wie es jetzt zu diesen weitergehenden Sozialreformen eigentlich kommt. Es fühlt sich ein bisschen an wie so mehr Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland auf Vorrat. Man weiß noch gar nicht, also man möchte vor allem nicht abgehangen werden, aber es ist jetzt nicht so, wie man ist die USA und hat China vor sich, oder man ist China und hat die USA vor sich, sondern man ist so Deutschland und Europa und man hat so niemanden vor sich, aber abgehangen werden sollte man auf jeden Fall nicht, und deswegen sollte man das Land quasi auf Vordermann bringen. Ja.
Man ist es ja, man ist es ein sehr interessanter Moment, genau, weil. Ich meine, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn behauptet wird, die US-Hegemonie wird jetzt freiwillig aufgelöst seitens Washington DCs, aber trotzdem kann man auch nicht leugnen, dass da Veränderungen stattfinden, dass vielleicht ein gewisser Rückzug stattfindet und das stellt Deutschland vor großen Herausforderungen, weil einfach die deutsche politische Klasse und auch die kapitalistische Klasse sich seit 80 Jahren im amerikanischen Schatten sozusagen befindet und sich dort auch sehr wohl findet. Und ich glaube, das wird zu neuen Brüchen und Veränderungen auch in der deutschen Politik führen. Aber genau, wie du meintest, das ist heute nicht unser Thema. Ich denke, es bleibt trotzdem ein sehr spannendes Moment. Und ich glaube auch, dass die geplante oder erhoffte Abschaffung des Bürgergeldes, das wir heute eigentlich diskutieren wollen, auch in dem Kontext zu sehen ist. Weil, wie du gerade gesagt hast, man muss jetzt Deutschland wieder auf Vordermann bringen. Gleich auch, was weiß ich, was für die Zahl war, 40, 50 Milliarden Steuererleichterungen für Konzerne und Reiche. Das ist auch ein Verdienst der Sozialdemokratie in Form ihres Vorsitzenden Lars Klingbeils. Und dann dazu quasi von der rechten Seite dann die geplante Abschaffung des Bürgergelds. Ich meine, das Bürgergeld wurde ja erst unter der Ampel eingeführt, außer ich irre mich drastisch,
Nein, ja, so war
auch
das.
weil das ja auch das war auch das Wahlkampfversprechen der SPD, Hartz IV abzuschaffen, und das wurde dann ersetzt mit Bürgergeld. Bürgergeld hast du damals auch ziemlich kritisch gesehen, aber jetzt wird sogar daran geschliffen. Was Was ist jetzt eigentlich das Vorhaben und heißt es nicht letztendlich, dass die SPD ihr eigenes Gesetzesvorhaben wenige Jahre später nochmal zurücknimmt?
Ja, es heißt auf jeden Fall, dass die SPD dieses Gesetzesvorhaben in einer Form zurücknimmt oder bestimmte Vorhaben, die sie noch versucht hat, darin zu umzusetzen, die auch auf eine Art vielleicht so sozialdemokratischer waren, also die mehr darauf ausgerichtet waren. Oder vielleicht war es einfach in dem Moment mehr die Hoffnung, dass es jetzt eigentlich vor allem darum gehen muss, im deutschen Arbeitsmarkt Menschen irgendwie langfristiger zu qualifizieren und darin eine Möglichkeit zu sehen, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Dieser Meinung ist die SPD und auch die CDU auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Sondern jetzt geht es nicht darum, was macht man mit den Menschen, die arbeitslos sind eigentlich und wie kommen die wieder in den Arbeitsmarkt? Auch wenn es darum jetzt auch nicht vollständig ging in der Ampel. Aber jetzt geht es darum schon wirklich nicht mehr. Sondern ich würde sagen, das Bürgergeld dreht sich gar nicht um die Arbeitslosen. Das Bürgergeld dreht sich um ganz andere Beschäftigte, nämlich die, die gerade gar kein Bürgergeld beziehen. Weil diese ganze Debatte über das Bürgergeld ja jetzt monatelang läuft und sehr groß gemacht wurde und zu einem sehr großen Wut-, Angst-, Wahlkampfthema gemacht wurde. Und immer mal wieder dann gesagt wird, man müsste das abschaffen. Man kann das gar nicht. Also man kann nicht komplett abschaffen, dass man Menschen irgendwo über dem Existenzminimum absichert. Das ist nicht möglich. Aber das wird ja die ganze Zeit suggeriert. Und ich finde, dann muss man sich fragen, warum wird das eigentlich suggeriert? Welche Botschaften will man gerade eigentlich mit dieser Reform setzen? Und wie ist das auch mit den tatsächlichen Änderungen unterlegt? Also beim Bürgergeld war es so, dass der Regelsatz etwas höher war. Dadurch oder jetzt gerade noch etwas höher ist, weil die Berechnungsgrundlage geändert wurde, so dass die Preissteigerungen schneller darin aufgenommen wurden. Und das sollte zum Beispiel wieder zurückgedreht werden. Das hält das Bürgergeld quasi auf dem niedrigmöglichsten Stand, den man überhaupt machen kann, bevor einem das Bundesverfassungsgericht einen auf den Deckel gibt. Es soll der Vermittlungsvorrang wieder eingeführt werden. Also in Hartz IV war das so, eigentlich bräuchtest du irgendwie eine Weiterbildung, eigentlich wäre es voll gut, wenn du eine Ausbildung machst, aber hier ist ein schlechter Job, den du aber auch machen könntest. Okay, Ausbildung, Weiterbildung müssen unterbrochen werden und stattdessen muss dann dieser schlechte Job angenommen werden, was dafür gesorgt hat, dass Leute zwar gearbeitet haben, aber in sehr befristeten, sehr prekären Jobs und dann wieder zurück ins Jobcenter gehen mussten. Dass das abgeschafft werden sollte, ist eigentlich die größte übrig gebliebene Änderung am Bürgergeld zu Hartz IV. Und dass das jetzt wieder zurückkommen soll, naja, also sparen wird man daran nicht. Weil das auch bedeutet, dass Menschen zum Teil länger im Bürgergeld oder im Grundsicherungsbezug bleiben könnten, weil sie keine Jobs finden oder dass sie dann doch wieder in so Aufstockerverhältnisse hineingeraten über viele Jahre. Aber was es natürlich ausdrückt, ist, hier wird euch auf jeden Fall nicht geholfen. Wenn ihr arbeitslos werdet, dann müsst ihr einfach wieder auf den Arbeitsmarkt. Wir interessieren uns nicht für eure Gründe, sondern ihr seid eine Last für die Gesellschaft und ihr habt jetzt wieder zu gehen. Und ich glaube, dieses Signal, also das Bürgergeldempfänger wissen nach diesen Jahren Debatte, wie die Gesellschaft über sie denkt. Also ich glaube, man kann sie nicht mehr demütigen. Was man aber machen kann, ist normal Beschäftigten, die zum Beispiel eigentlich in Tarifauseinandersetzung gehen müssten, weil man immer noch eigentlich einen Reallohnverlust hat oder die sich, was ja eben dann auch die These ist, die ich aufbringe, sich in den nächsten Jahren eigentlich dagegen wehren müssen, dass ihre Arbeitszeit unverhältnismäßig verlängert wird. Und wahrscheinlich bleibt es auch nicht der letzte Vorschlag. Also ich sehe schon auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten am Kündigungsschutz, dass am Kündigungsschutz rumgeschraubt wird, dass an anderen Arbeitsschutzregelungen rumgeschraubt wird. Naja, dagegen könnte ja sein, dass dagegen Beschäftigte versuchen, sich zu wehren. Es sei denn, sie sind genug demotiviert oder demoralisiert, um das zu tun. Und das, was die Bundesregierung, die schert sich ja nicht darum, ein paar Millionen Euro bei ein paar Bürgergeldempfängern einzusparen und damit Deutschland wettbewerbsfähig zu machen, um damit irgendwie eine Rolle auf dem internationalen Parkett zu spielen. Das ist Peanuts. Aber ob sie eigentlich...
Nee, ich wollte nur nochmal zurückblicken oder also ein bisschen zurückblicken auf die damalige Einführung von Hartz IV, um nochmal ein bisschen über die politischen Intentionen hinter der Abschaffung zu sprechen, weil ich meine, Hartz IV wurde damals begründet mit dem, also tatsächlich auch mit der damals historisch hohen Arbeitslosigkeit, die es damals in Deutschland gab, die war ungefähr fast doppelt so hoch, wie sie jetzt ist, und es gibt natürlich bis heute eine Debatte unter Ökonomen, inwiefern die Einführung von Hartz IV und insgesamt das Agenda 2010 wirklich dazu geführt hat, dass die Arbeitslosigkeit niedriger geworden ist oder ob das an anderen längerfristigen Faktoren lag. Dennoch muss man feststellen, die Arbeitslosigkeit ist heute deutlich niedriger als 2004, 2005, als es diese Debatten damals gab. Also gibt es auch aus Sicht des Arbeitgebers, würde ich mir denken, oder des Gesamtkapitalisten sozusagen, gar nicht die Notwendigkeit, den Druck auf dem Arbeitsmarkt wieder zu erhöhen, weil eigentlich ist die Beschäftigungssituation auch aus Sicht des Kapitals gar nicht so drastisch.
Genau, die ist auf jeden Fall nicht so drastisch und zusätzlich hat man das Problem, dass man eine gewisse Gruppe an Menschen in Arbeitslosigkeit hat, das, was sie halt bräuchten. Und ich glaube, das war ja auch der Versuch der Ampel. Also auch die bräuchten eine
Wie
Weiterbildung,
meinst du?
sie bräuchten Weiterbildung, die bräuchten Ausbildung, die bräuchten eine andere Möglichkeit, auf diesen Arbeitsmarkt zu kommen. Also wir reden darüber, dass gerade Unternehmen am liebsten nur Azubis mit Abitur und guten Noten einstellen wollen, statt normale Azubis. Glaubst du, Unternehmen haben Lust, Bürgergeldempfänger einzustellen, nachdem die viele Jahre in Arbeitslosigkeit waren und nicht wirklich wieder reingekommen sind? Also ein Beschäftigungsprogramm ist es auf gar keinen Fall. Und das ist eben das, was mich eben zu dieser These bringt. Es muss ihnen ja um was anderes gehen, weil das ist wirklich viel Bohai, sonst um nichts. Und ich glaube, davon darf man sich nicht ablenken lassen, dass es eigentlich eine disziplinierende Wirkung auf die Beschäftigten in Deutschland hat, wenn auf der einen Seite das Bürgergeld zu so einem großen Ding gemacht wird und auf der anderen Seite die realen Reformen das dann aber auch tatsächlich widerspiegeln, dass es, naja, so weit, wie man noch darf, und das ist nicht mehr viel. Also auch schon während der Ampel wurden unterschiedliche Dinge am Bürgergeld wieder entfernt oder zurückgeschraubt. Also die Sanktionen sind ja wieder da, die Sanktionen sind sogar höher wieder da mit den 100% Sanktionen. Also es ist nicht mehr viel daran zu schrauben, aber das wird dann jetzt tatsächlich dann noch gemacht.
Wie wird das, weil ich meine, du bist ja unter anderem auch dafür bekannt, dass du viel sprichst oder gesprochen hast über deine eigene Lebenserfahrung, deine eigene Kindheit als jemand, der in einer Hartz-IV-beziehenden Familie aufgewachsen ist. Was für konkrete Auswirkungen hatte eigentlich die Bürgergeldreform für Betroffene und welche Verschärfungen werden jetzt die Reformen von der jetzigen Regierung haben auf Menschen, die sich in der Arbeitslosigkeit befinden?
Also eine relevante Änderung, aber die vor allem für 2024 überhaupt richtig greifbar war für die Familien, ist, dass sie mehr Geld zur Verfügung hatten. Und es war wirklich alles sehr knapp und auch gerade in diesen Jahren und davor kaum Geld zum Leben da, weil die Preissteigerung natürlich im Bereich so Lebensmittel und Strom, was Menschen schnell vergessen, Strom bezahlen ja Bürgergeldempfänger selber, viel, viel stärker zugeschlagen haben als in den anderen Bereichen. Und deswegen war, na, jeder Euro da ist eine Entlastung. Jede 10 € da sind 4 Mahlzeiten, die gekauft oder nicht gekauft werden können. Und das war natürlich eine Verbesserung. Was die Sanktionen anging, die Sanktionen waren ja nur mal eine Zeit ausgesetzt, wurden aber auch wieder eingeführt. Also das hat sich einfach nicht gehalten. Und was den Vermittlungsvorrang angeht, ich glaube, da müsste man sich genauer anschauen, inwiefern die Jobcenter dann wirklich auch in der Lage waren, dann halt auch mehr Weiterbildung, Ausbildung anzubieten und sich darauf umzustellen, weil diese Abschaffung ist jetzt auch nicht lange her und jetzt ja auch bald schon wieder vorbei. Also das sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied gemacht haben. Umgedreht würde ich sagen, was wird diese Bürgergeldreform für einen Unterschied machen im Leben der arbeitslosen Bevölkerung? Geringen, weil nicht mehr viel zu kürzen ist. Es wird halt weiter spürbar sein, dass man von seinem Leben nicht leben kann. Es gab eine Nullrunde im Bürgergeld mit dieser jetzigen Reform 2025 und 2026 nach dem Motto, ja, ist ja auch wirklich doll angestiegen, 2024, also würde ich jetzt mal bezweifeln. Und es könnte jetzt natürlich auch 2027 eine dritte Nullrunde kommen. Das bedeutet ganz konkret, weniger irgendwie nahrhafte Ernährung für Kinder, die in Bürgergeld aufwachsen. Das bedeutet ganz konkret, dass sowas wie eine kulturelle Teilhabe am Leben, dass Familien Ausflüge machen können, dass man sich Bücher kaufen kann. Also an diesen Sachen musst du ja zuerst sparen. Weil ernähren musst du dich im Mindesten. Also es wird alles noch schlimmer, aber ich habe das Gefühl, es ist halt die ganze Zeit schon schlimm und Menschen im Bürgergeld müssen immer weiter Wege finden, immer weiter runterzusparen und damit an ihre Grenzen zu kommen.
Und jetzt nochmal, um zurückzukommen zu deiner These, dass es darum geht, die Arbeiterklasse zu disziplinieren und sie auch aufzuweichen für zukünftige Angriffe auf den Sozialstaat, Arbeitsrecht. etc. Da finde ich es wirklich verheerend, inwiefern, also wenn man die Rhetorik der Sozialdemokraten anschaut. Ich meine, wir hatten, der Respektwahlkampf von Olaf Scholz ist keine 4 Jahre her. Die fand ich zwar verlogen, aber immerhin war das eine Ansprache, die versucht hat, arbeitende Menschen ins Zentrum des politischen Geschehens zu rücken und zu sagen, hey, we see you, we hear you. Also so eine sehr typische, zumindest auf der emotionalen oder affektiven Ebene zu sagen, arbeitende Menschen leisten etwas Wichtiges für diese Gesellschaft und sollen im Zentrum der Politik stehen. Hat auch irgendwie geklappt, ein bisschen bei der Wahl zumindest. Und wenn man aber jetzt schaut, wie über diese Reformen gesprochen wird, da geht es immer darum, also das sagen die Christdemokraten auch, aber so vor allem sagen das die Sozialdemokraten, es ist eine Beleidigung oder eine Frechheit gegenüber arbeitenden Menschen, wenn Arbeitslose auch so gut leben können, sozusagen. Und das ist, denke ich, also wirklich so nicht nur ein Bärendienst der SPD, sondern könnte man sagen, auch nochmal ein Verrat an der eigenen Basis, dass man diese Spaltung forciert und quasi die Reihen nicht zusammenrückt, sondern genau das Gegenteil macht. Und da frage ich mich wirklich, ich meine, Linksradikale wie wir sagen das vielleicht schon seit 20 Jahren, aber inwiefern man die SPD jetzt überhaupt noch als Partner für eine progressive Politik vorstellen kann, wenn sie genau diesen Angriff fahren, keine 2 Monate nachdem sie raus aus der Regierung sind, da frage ich mich, wie bestimmte hier unbenannte linke Denker in Anführungszeichen gerade jetzt darüber sprechen wollen, wir müssen jetzt über rot-rot-grüne Perspektiven nachdenken, weil ich sehe einfach abseits von der Linkspartei keinen Akteur auf der bundespolitischen Bühne, der dagegen hält.
Ja,
Oder
total. Also die SPD hat ja gar keine Rolle darin, irgendwie eine meinungsbildende Kraft unter den Beschäftigten zu sein. Aber was sie natürlich auch keine, also neben der Tatsache, dass sie dieses Milieu irgendwie abstrakt anspricht und für sich behaupten kann, das immer noch besser zu tun als irgendwie Linke oder Grüne, ist es ja nicht so, als wäre das eine tatsächliche Verbindung oder eine tatsächliche Klassenpartei. So, die sagt so, wir vertreten diesen Standpunkt der Menschen im Zweifel auch im Konflikt. Und uns ist auch klar, dass so ein gesamtdeutsches Interesse im Zweifel nicht unbedingt das Interesse der normal arbeitenden Bevölkerung ist. Und wir sind nicht bereit, Wirtschaftsinteressen den Bedürfnissen der Menschen unterzuordnen. Also das wäre ja so ein Standpunkt, den dann so eine Partei hätte. Und den hat die SPD ja gar nicht. Und ich glaube, daraus gibt sich dann eine Kapitulation davor und dass man sich dann da hinstellt und sagt, ja, aber die Leute sehen es ja so und wir machen uns nur unbeliebter, wenn wir da jetzt weiter so einen Standpunkt vertreten. Und das ist, ich verstehe das. Also aus deren Standpunkt verstehe ich genau, was sie mir da sagen. Es ist halt nur, dann ist es halt irgendwie egal, dass sie da sind, weil sie machen eh, das ist dann einfach mit der CDU mit und es gibt halt keinen, also es gibt keinen Unterschied. Das habe ich damals gesagt, als ich versucht habe zu erklären, warum ich die Grünen persönlich nicht mehr als politisches Projekt verfolge. Dass ich gesagt habe, ja, ich verstehe schon, wie man da hinkommt, dann all diese Dinge zu tun, wenn man selber keine anderen Machtmittel hat oder sich selber keine anderen Machtmittel organisiert hat, um auch dagegen zu halten. Aber es tut die SPD ja auch nicht. Und dann kann man, finde ich, sie auch nicht im Schutz nehmen, sondern das ist deren Entscheidung, so Politik zu machen. Und ja, ich weiß auch nicht, warum man da, also ich weiß an verschiedenen Stellen nicht, wo eigentlich die Idee gerade so herkommt, außer aus der Verzweiflung, zu sagen, das rot-rot-grüne Projekt steht jetzt wieder vor der Tür, weil ich finde auch, dass es weder programmatisch vor der Tür steht, noch hinterlegt von Menschen, die das wollen, quasi, und dann gemeinsam miteinander verfolgen. Und ich glaube, es gibt dieses gemeinsame politische Projekt gerade nicht. Lass mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber ich finde, dann einfach nur zu hoffen oder einfach nur zu denken, aber man müsste sich hier irgendwie innerhalb eines gemeinsamen Regierungsprojektes, das man sich wünscht, zusammenschließen, weil sonst wird es nur noch schlimmer mit der CDU oder dann auch mit der AfD. Ersetzt nicht die Frage danach, was denn das gemeinsame Projekt sein soll. Und ich wüsste nicht, auf welches man sich da gerade zu einigen hätte.
Du hast gerade gesagt, du verfolgst deine ehemalige Partei nicht mehr so als politisches Projekt, aber trotzdem würde mich deine Einschätzung interessieren. Die Grünen sind jetzt in der Opposition, geben sich auch gern ab und zu mal als soziale Kraft heraus. Erwartest du bei den Grünen wenn auch nur oberflächlich, ein Linksschwenk und zumindest Opposition gegen diesen sozialen, sagen wir, sozialen Kahlschlag der neuen Bundesregierung.
Ja, aber ich würde auch sagen, dass der ja, also das ist nichts ist, was 4 Jahre lang geht, dieser Kahlschlag und diese Reorganisierung von so einem deutschen Sozialstaat und so, wie stellt man Deutschland wirtschaftspolitisch auf? Und wenn die Grünen wieder in der Regierung sind, dann sind sie auch nicht mehr oppositionell dazu. Also das ist ja dann das Problem, dass man denkt, dann ist man hier einmal gegen die Regierung, aber eigentlich geht es hier um eine grundsätzliche langfristige Veränderung. Und auch da würde ich sagen, ich sehe auch immer noch nicht, wo die Grüne sich die Machtmittel organisieren wollen, um so einen oppositionellen Kurs dann selbst aus Regierungsseiten durchzuhalten. Oder sie halten ihn dann halt einfach nicht durch. Oder sie verwerfen ihn dann einfach wieder. Also ich traue schon den Leuten zu, die jetzt gerade bei den Grünen Opposition sind, dass sie es ernst meinen, dass sie diese Position falsch finden und auch schon falsch fanden in der Ampel. Und man muss ja auch sagen, dass die Grünen wahrscheinlich noch am ehesten versucht haben, das Bürgergeld irgendwie zu verteidigen am Ende, also dann im Zweifel auch gegen die SPD. Ich würde nur sagen, dass es nicht effektiv wirksam wird, wenn man nicht in der Lage ist, naja, auch da wieder eine tatsächliche Verbindung zu den Menschen zu haben und gemeinsam zu zeigen, hey, wir können gemeinsam für andere Sachen kämpfen und wir müssen uns nicht spalten lassen, würde ja erstmal beinhalten, okay, wir gemeinsam mit der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland erkämpfen bessere soziale Standards, wir erkämpfen mehr soziale Freiräume, wir erkämpfen bessere Arbeitsrechte und auf dessen Basis können wir dann auch miteinander darüber reden, dass es Bürgergeld für uns eine Errungenschaft wäre und Menschen davon zu überzeugen, mit uns für, also das Bürgergeld eine Errungenschaft wäre, boah, wo sind wir angekommen, dass eine gute Grundsicherung eine Errungenschaft wäre und dann mit einer arbeitenden Bevölkerung, die jetzt vielleicht auch zum Teil Vorbehalte hat dagegen, die auch überzeugen davon. Also dafür müsste man mit ihnen in Verbindung und mit ihnen Auseinandersetzung und irgendeine Art von Vertrauensverhältnis haben. Und all das existiert ja einfach gar nicht. Und deswegen ist es dann halt was, wo man gegen sein kann, und dann öffentlich sagen kann, dass man dagegen ist. Aber das ist nicht was, was man im Diskurs miteinander dann über einer Talkshow entscheiden wird, dass man das aufhält.
Ja, ja. Und wo siehst du dann Potenziale, also vielleicht 1,5 Fragen. Ich meine, glaubst du, weil ich meine, die Einführung von Hartz IV war damals wirklich eine Zäsur in der deutschen Politik, die auch unter anderem zur Gründung der Linkspartei geführt hat, aber es war auch eine Zäsur insofern, dass die Sozialdemokratie es geschafft hat, die eigene Basis, die Gewerkschaften zu spalten und hat die Industriegewerkschaften zumindest zum Teil hinter ihrem Vorhaben gehabt, während Verdi und andere Dienstleistungsgewerkschaften dagegen protestiert haben. Meinst du, also eine ähnliche Spaltung innerhalb der Arbeiterbewegung oder Gewerkschaftsbewegung möglich ist? Kommt es zu einer oder könnte es zu einer größeren Auseinandersetzung kommen? Und wo siehst du da Potenziale für eine neue, oder nicht eine neue Organisierung, aber für also wirklich eine breite Opposition? Weil meine Wahrnehmung ist gerade, wir schlafwandern so ein bisschen hinein in ein krass neoliberales und auch autoritäres Projekt. Und die gesellschaftliche Opposition, gut, man hat durchaus eine zum Teil auch sehr starke Linke im Bundestag, aber ich sehe nicht eine Dynamik wie 2004 nochmal auf uns zukommen.
Eine Dynamik wie 2004 sehe ich auf jeden Fall auch nicht auf uns zukommen. Also ich glaube, die Auseinandersetzung rund um den Arbeitstag halte ich noch als die Auseinandersetzung, in der vielleicht Musik drin sein könnte, aber das kommt auch sehr darauf an, ob man das realisiert und ob man das eigentlich auch unter den unter den betroffenen Beschäftigten realisieren könnte. Es gibt ja jetzt gerade Umfragen darüber, dass ein Teil der Bevölkerung, ein großer Teil der Bevölkerung sich so denkt, oh ja, Arbeitszeitgesetz ändern, dann habe ich viel mehr Flexibilität, was ja nicht stimmt, weil der Arbeitgeber dann darüber entscheiden kann, wann und wo man länger arbeitet. Und da bin ich auch noch so ein bisschen ratlos, weil man dann natürlich inhaltlich aufklären kann, aber mir noch nicht ganz klar ist auch, welche Rolle die Gewerkschaften dabei führen wollen, also die vielleicht die hauptamtliche größere Ebene, und vielleicht ist für uns relevanter, was eigentlich mit der ehrenamtlichen Ebene ist und nicht nur darauf zu warten, dass wir dann das richtige Statement von den richtigen Gewerkschaftschefs hören, auch wenn ich mir das wünsche, also dass sie sich diesem Protest anschließen, sondern eher die Frage von, wie erreicht man eigentlich Beschäftigte, wie kann man dann miteinander in Austausch gehen, wo entwickelt sich da eigentlich irgendwie ein Protest gegen und gerade welche Branchen sind vielleicht auch besonders betroffen? Wo könnte sich sowas entzünden? Aber natürlich die Art von so Demoralisierung von so Tarifbewegungen, das hat ja jetzt schon auch schon Anfang des Jahres angefangen, sowohl mit den BVG als auch mit den ÖD-Auseinandersetzungen. Also wo man selbst bis in die Taz dann einen Artikel darüber lesen musste, dass wir doch jetzt andere Sicherheitsprobleme haben. Das war so ein Pro und Contra, andere Sicherheitsprobleme haben und dass sie jetzt mal nicht so viel Geld verlangen wollen, weil irgendwoher muss es ja kommen. So. Also ich glaube, es wird halt diese Gleichzeitigkeit geben von, wir brauchen Deutschland irgendwie als effektiveren Wirtschaftsstandort und wir haben ganz andere Sicherheitsinteressen, auch deswegen müsst ihr kürzer treten. Das ist schon hart. Also es ist hart, dagegen anzukommen, weil wir auch gar keine so eine richtige Machtperspektive haben, das jetzt gerade so zu ändern, sondern die erst am Aufbauen sind. An dem Punkt verstehe ich übrigens wieder, warum es attraktiv für Leute ist, sich vorzustellen, dass es doch irgendwie Rot-Rot-Grün geben könnte und dann wird alles wieder gut. Ich würde nur sagen, stimmt nicht. Aber ich verstehe schon, warum sie angesichts dieser Situation denken, entweder wir überzeugen die Leute damit, dass wir einen ganz anderen Plan haben und die Durchsetzungsfähigkeit dafür oder gar nicht. Ich glaube, nur gelogene Pläne, also nicht gelogene Pläne, aber Pläne, die nicht funktionieren, sind nicht überzeugend. Aber das ist unsere Herausforderung. Und ich glaube, da sind die Beschäftigten halt eingequetscht in dieser Frage. Und trotzdem entwickeln immer wieder Menschen den Mut, dagegen auch Protest zu organisieren. Und vielleicht ist das der relevante Ansatzpunkt.
Ja, ich denke das auch so ein bisschen, also die rot-rot-grüne Hoffnung ist auch einfach aus der Verzweiflung heraus und vielleicht auch ein bisschen aus der Ideenlosigkeit oder fehlende Vorstellungskraft, dass auch grundsätzlich andere Machtverhältnisse möglich sind. Das ist auch, würde ich sagen, oder denke ich, ein bisschen die intellektuelle Sackgasse, in der sich die Linke in Deutschland seit vielen Jahren bewegt, dass man nur im Rahmen des Status quo wirklich über Alternativen nachdenken kann. Vielleicht brauchen wir einfach etwas mehr Mut. Jedenfalls, Sarah-Lee, ich weiß, du musst jetzt los. Deshalb vielen Dank nochmal für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen können und über erfolgreiche Abwehrkämpfe sprechen können und nicht nur über die düstere nahe Zukunft, die uns erwartet. Sarah-Lees Artikel heißt Die neue Grundverunsicherung und ist auf jacobin.de zu lesen. Da erfährt man viel mehr über das neue Vorhaben der Bundesregierung und warum das für sowohl Arbeitnehmende als auch Arbeitslose wirklich beschissen ist. Danke nochmal, Sarah, und hoffentlich bis bald.
Vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall bis bald. Tschüss.
Das war wieder eine Folge von Jacobin Weekly. Vielen Dank nochmal an Sarah für das spannende Gespräch und an euch, unsere loyalen Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wie immer die Ansage von mir, wenn dir der Podcast gefällt und du möchtest, dass wir den noch lange weitermachen, bitte überleg doch, ob du nicht ein Abo bei Jacobin abschließt, weil das ist nämlich die finanzielle Basis, auf der wir alles andere am Laufen halten können. Abos gibt es zu kaufen auf unserer Homepage jacobin.de, wo wir auch jeden Tag neue kostenlose Inhalte veröffentlichen für alle, die sich gerade kein Abo leisten können. Vielen Dank und bis nächste Woche.